Hallo Stefan.
Hallo Dizi.
Und wie immer ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörer daheim an den Empfangsgeräten. Seit langem haben wir uns entschlossen, einen Podcast aufzunehmen. Vor allem inspiriert durch die vielen wunderbaren Gespräche auf dem Kongress des Chaos Computer Clubs in Hamburg. Und der Stefan hat gerade erfolgreich die Mute-Taste getestet.
Ja. Genau. Ja, auch ein Hallo aus der Ferne heute, Dizi.
Wir haben sozusagen die erste Runde, die wir einfach per Skype aufnehmen, da wir festgestellt haben, es ist viel zu umständlich, sich immer wegen eines kleinen Podcasts zu treffen. Nicht, dass wir es nicht gerne machen, aber es ist doch immer ein technischer Aufwand,
Podcast,
alles mitzunehmen, alles aufzubauen, alles umzustellen. Und wir werden auch das erste Mal dann Mehrspur aufnehmen heute und schauen, ob das für die Qualität des Podcasts noch einen weiteren Gewinn bringt. Ja, Stefan, du warst ja das erste Mal mit auf dem Kongress. Wie hat es dir gefallen?
Sehr gut. Also der Kongress, also ich bin ja noch nicht so Kongress- oder Konferenz erfahren. Ich habe ja eigentlich nur die Republika, bei der ich jetzt dreimal war, so als Vergleich. Ich hatte den Kongress immer nur mir auf den ganzen YouTube-Channel dann mal angesehen, so die Vorträge. Aber das ist ja eigentlich nicht der Kongress, sondern der Kongress ist ja einfach mal durch die Hallen zu schweifen, die ganzen Assemblies sich anzuschauen, die Leute, man braucht nur ein bisschen interessiert zu schauen und schon ist man in ein Gespräch verwickelt mit den ganzen Projekten, die dort passieren, mit den ganzen Basteleien und alles einfach nur interessant. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dort und ich musste das erstmal so ein bisschen alles verarbeiten, so viele Eindrücke. Also nach wie vor bin ich immer noch am Verarbeiten.
Ja, ich muss auch noch einige der Videos anschauen, die jetzt langsam im Netz auftauchen. Ja. Es ist also auch eine der größten Konferenzen und Kongresse überhaupt in ganz Europa mit 12.000 Teilnehmern in diesem Jahr. Ist also im Vergleich zu den 8.000 Teilnehmern aus dem Vorjahr nochmal deutlich gestiegen. Und es sind also nicht nur Vorträge, die dort rund um die Uhr stattfinden, sondern es gibt einen ganz großen Bereich, wo es um das Thema Löten, LED-Technik, Funktechnik geht. Aber auch viel Partystimmung, viel Kultur, Design, was dort besprochen wird, sodass auch für jeden am Ende was dabei ist. Und wenn es nur der Whisky-Workshop ist, auf den man zufällig...
Was wir auch nicht ausprobiert haben, das war dieser Cocktailbot. Es gibt so einen Cocktailbot.
Den habe ich zumindest gesehen.
Genau. Mit so Hydraulik arbeitet und die aus den verschiedenen Zutaten, die einen Cocktail mixen kann, oder aus, man hat glaube ich so Presets, ne, kann sich dann so vollautomatisierten Cocktail mixen lassen. Schade eigentlich, dass dann auch wieder viele Bartender-Arbeitsplätze wegfallen werden. Aber eine coole Idee, ein cooler Gag, glaube ich. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war natürlich so als Kaffeeliebhaber auch diese Coffee-Nerd-Ecke. Ja, man muss sich das so vorstellen, so eine kleine Ecke, dann so ein Fitnessfahrrad, gekoppelt mit einer Kaffeemühle. Das heißt, man muss richtig arbeiten, um erstmal seinen Kaffee zu mahlen. Und hat dann so eine komplette Ecke mit allen möglichen Coffee, Hipster, Nerd-Zubehör, Aeropress, Hario-Filter-Kaffees, alles Mögliche da, um richtig guten Kaffee zu machen. Ich glaube, die hatten über an den zwei Tagen, ich glaube am Tag zwei, wo wir da 5 Kilo Kaffeebohnen durchgemahlen und natürlich auch durchgebrüht und durchgetrunken. Und das fand ich doch mal eine willkommene Abwechslung zu Club Mate und diesen ganzen klassisch gebrühten Kaffees, dass es da so eine lustige Ecke gab, wo man sich seinen Kaffee selbst machen kann. Spannend fand ich auch, dass viele Leute da standen und sich das haben auch erstmal erklären lassen. Also wie funktioniert so eine Aeropress, wie muss ich das mit diesem handgefilterten Kaffee machen etc. Da hatte ich ehrlich gedacht, dass das da so ein bisschen weiter verbreitet ist, dass man da...
Ja, ist auch, denke ich, einfach, um das mal als ein Stück Nerdkultur auch mit zu verbreiten. Denke ich, ist, nachdem die Craft-Bier-Welle sozusagen durchgerollt ist, ist es jetzt im Moment Kaffee, wo man einfach ein Stück weit mehr auf Qualität achtet, auf die Zubereitung achte. Gefällt mir eigentlich sehr gut.
Ja.
Und du hast es ja auch noch in einen Comic-Blog damit geschafft. Ich denke, den werde ich an der Stelle auch mal verlinken.
Ja.
Wo auch noch mal das ein oder andere Wissenswerte durch einen befreundeten Comiczeichner mit abgebildet
ist. Wir waren ja mit dem Johannes, a.k.a. Beetleboom oder Beetlebum, je nachdem, haben wir den Kongress ja besucht. Ich habe ihm dann gleich, als ich den Kaffeestand gesehen habe von den Coffee Nerds, habe ich ihn dann gleich mitgenommen und gesagt, komm, lass uns mal einen Kaffee machen oder ich mache dir einen. Habe es aber nur geschafft, ihn mäßig zu begeistern von meinem Kaffee. Also geschmackstechnisch zumindest. Aber er hat es trotzdem Anlass genug gefunden, da einen Comic drüber zu machen. Wie immer gut gelungen.
Was wir nicht geschafft haben in diesem Jahr, ist tatsächlich auch auf der großen 30C3 Nerdliste damals schon als Checkliste schon mit vermerkt, wir haben keinen Chunk getrunken.
Okay.
Ein Mate-Cocktail, das heben wir uns noch für das kommende Jahr auf.
Wir waren auch nicht im Bällebad. Das war auch immer zu voll.
Ja.
Muss ich sagen.
Mehr Bällebad.
Ich habe auch nicht so Lust, mein Telefon zu verlieren.
Und ein anderes wiederzufinden.
Ich hab das schon ganz lieb, das, was ich habe.
Ist auch sehr interessant, dass man auf dem Kongress sowohl eigene SIM-Karten sich holen kann und aber auch Deckt-Karten für Deckt-Telefone sich registrieren kann, wo man dann ein internes Hausnetz hat, alle anrufen kann oder auch die Übersetzungen zu Vorträgen sich anhören kann oder einfach mal reinhören kann, welche Musik gerade in der Lounge läuft. Ist von der Infrastruktur tatsächlich sehr gut gemacht. Passt natürlich aber auch sehr gut zum Umfeld. Ja, welche Vorträge haben dir denn am besten gefallen?
Wir waren ja nur 2 Tage da. Von 4, der Kongress geht 4 Tage für die, die es jetzt noch nicht so im Blick haben. Der ist immer zwischen Weihnachten und Silvester. Und wir waren 2 Tage da, also quasi 50% der Zeit. Und haben von der Zeit vielleicht auch nur noch mal so 40% an Vorträgen verbracht. Also haben wir wirklich nur einen kleinen Ausschnitt gesehen. Ich glaube, insgesamt 180 Vorträge wurden angeboten. Und wir haben, oder was habe ich gesehen? Wir haben gesehen einmal einen Vortrag über das Hacken von Nacktscannern. Wir haben einen Vortrag gesehen, wie Toiletten anhand von zum Beispiel Arduino oder Raspberry Pi Modulen smart gemacht werden können. Ja, das macht durchaus Sinn, wie wir da gelernt haben. Der hat mir tatsächlich ganz gut gefallen, der Vortrag. Der war auch so ein bisschen auf der Entertainment-Schiene, hatte aber auch eigentlich eine wichtige Message meiner Meinung nach. Also, dass das gerade im medizinischen Bereich durchaus Sinn macht, da auch unsere Toiletten zu verfunken. Dann gab es natürlich auch den Vortrag von Jacob Applebaum und Laura Portray. Das sind, für die, die es nicht kennen, Leute, die Netzaktivistisch sehr stark unterwegs sind und eigentlich in der Szene auch sehr, sehr bekannt sind. Sie stehen zum Beispiel Julian Assange sehr nah. Laura Portray ist ja die Anwältin von Edward Snowden zum Beispiel und sind auch da anderweitig sehr, sehr aktiv, haben einen Vortrag gehalten und haben den Kongress genutzt, um auch nochmal weitere Snowden-Dokumente oder NSA-Geheimdienstdokumente zu veröffentlichen. Und haben da, also ich persönlich saß das erste Mal in einem Vortrag, der derart aktivistisch auch geprägt war und damit auch so ein Stück weit emotionaler aufgeladen war vom Vortrag her, von der Argumentation her. Das hat mich schon irgendwie beeindruckt, das hat mich schon irgendwo so beeinflusst, beziehungsweise oder so beeinflusst, dass ich da nochmal ein Stück weit mehr drüber nachgedacht habe als über andere Sachen. Also Vortrag gibt es natürlich auf YouTube zu sehen oder eben auf media.ccc.de. Also das war der Vortrag, der mich da so am meisten mitgenommen hat, zumal es auch der einzige Vortrag, zumindest in dem ich saß, der auch Standing Ovations dann zum Schluss hatte, mehrfach. Also gerade vor den Leuten, die dann nochmal vorgestellt wurden, die im Publikum saßen, die auch im Hintergrund an diesen ganzen Themen rund um diese ganze
Verschlüsselung, Ähnliches. Ich glaube, der PGP-Erfinder war mit dabei, wenn ich das richtig rausgehört habe.
Genau, oder die auch generell an diesen aktivistischen Kampagnen auch mit stark mitarbeiten. Na, nicht nur das, also die nicht das Gesicht nach außen sind, sondern wirklich im Hintergrund da was tun, was bewegen, was aushalten. die waren auch mit da, denen wurde dann nochmal ganz offiziell gedankt und da gab es natürlich Standing Ovations und das war natürlich, das fand ich schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Sowas, ich glaube, sowas in der Form würde man auf einer Republika nicht erleben. Da ist doch alles meiner Meinung nach zu sehr auf Entertainment fokussiert und also ich will jetzt die Vorträge da nicht schlecht machen oder so, sondern die haben auch ihren Wertbeitrag und alles, aber ich glaube, die meisten Leute dort sind dort wegen der Unterhaltung.
Ist ganz klar. Und da hat man hier doch einen sehr ernsten Hintergrund. Das ist auch, denke ich, der überwiegende Tenor in der Presse, dass man eben die Vorträge zum Hacken von biometrischen Daten, also von Fingerabdruck, von Iris-Scannern, sehr stark wahrgenommen hat. Aber auch die Vorträge von dem Professor Weiß, a.k.a. Rüdi, der dort zweimal sehr stark nochmal dargelegt hat, dass es tatsächlich möglich ist, eine wissenschaftlich fundierte Verschlüsselung zu nutzen, die dann tatsächlich auch durch Geheimdienste nicht geknackt werden kann. Das Ganze aber schon wieder leicht revidiert durch einen auch noch sehr guten Vortrag. Vielleicht verdinkt man den auch nochmal zum Thema Quantencomputer.
Aber nur kurz nochmal zu Rüdi. Ich habe zugegebenermaßen nicht so viel verstanden von dem Vortrag, der auch eher so Vorlesungscharakter hatte. Aber ein Eröffnungssatz, den fand ich nach wie vor gut und den würde ich eigentlich am liebsten vertwittern, wenn er von mir stammen würde. Und zwar, Kryptographie kann das ermöglichen, was die Politik zurzeit nicht schaffen kann. Nämlich die Wahrung der Privatsphäre. Das finde ich einfach, also das bringt es auf den Punkt. Schluss eigentlich. Ne? Da müsste man eigentlich einfach aufhören und sagen, diese Botschaft müsste man nach außen tragen und dann anfangen, dass sich die Masse mal dazu Gedanken macht. Ne? Das ist mir auch noch so im Gedächtnis geblieben, dieser Satz.
Ich bin gerade noch dabei, wieder an die richtige Position zu springen hier für die weiteren Kapitelmarken. Denke ich, können wir aber auch im Nachgang noch machen. Ansonsten war noch vom Vortrag her sehr gut ein ehemaliger CIA-Agent, der in den 80er Jahren auf einem Abhorchposten in Berlin saß und sozusagen den Osten ausspioniert hat. Das Ganze auch sehr schön dargelegt hat, was dort so den Alltag betraf, die tägliche Arbeit sozusagen auch in einem lustigen Kontext mal dargestellt hat, was dort also auch schief gehen kann, dass dort eben auch nur Menschen gearbeitet haben, der dann zum Schluss aber leider zu dem Ergebnis gekommen ist, dass Überwachung wichtig ist, denn es hat ja sozusagen den Dritten Weltkrieg verhindert.
Ja, das ist ja in sich gesehen ja auch logisch, ne? Aber ich fand auch, also während des Vortrags habe ich auch immer mal die Stirn gerunzelt und habe mich gefragt, in welche Richtung geht das jetzt hier? Ja, was war nicht so ganz eindeutig für mich zumindest. Das hat man dann auch, glaube ich, in der Q&A-Session dann gemerkt, ne? Dass Leute ihn dann teilweise wirklich in dieser Fragerunde stark kritisiert haben, hinterfragt haben, ne? Was er hier auf dem Kongress für eine Botschaft vermeintlich da irgendwie übertragen möchte oder rausgeben möchte. Ich würde aber auch eher von dem Positivfall ausgehen und sagen, er meint es eigentlich gut und er meint es eigentlich auch so, wie es der Kongress da auch irgendwie vorgibt unter seinem Motto. Überwachung, also diese massenhafte Überwachung, wie sie jetzt stattfindet, gerade mit dem Internet, macht natürlich überhaupt keinen Sinn und das ist auch natürlich menschenunwürdig und verletzt mehrfach auf mehreren Ebenen natürlich viele Gesetze. Das heißt ja nicht gut, aber wenn sie natürlich gezielt ist und so stattfindet, dass damit was vermeintlich Gutes gemacht werden kann, dann ist sie schon gerechtfertigt. Aber ich glaube, genau das ist diese Gratwanderung, an der jetzt wieder gerüttelt wird. Ne, gerade auch mit diesen ganzen Bewegungen, dass man im Prinzip sich dieser Massenüberwachung entzieht, indem man seine Kommunikation im Internet verschlüsselt, dass man das wieder ein bisschen selbst in die Hand nimmt und dann natürlich die Balance da wieder ein bisschen anders verschiebt.
Ja, genau. Und das ist auch genau der Punkt. Wir haben jetzt eine massenhafte Überwachung aller mit dem eigentlichen Ziel, Terroristen sozusagen aufspüren zu können, deren Tätigsein sozusagen im Blick zu haben. Aber auch diese Gruppierungen kennen ja aktuelle Verschlüsselungsmöglichkeiten und nutzen die besser als jeder Bürger. Ja, und somit ist eigentlich der Fokus falsch gesetzt. Und natürlich verstehe ich auch jedes Ministerium, was sagt, jeden Strohhalm, den wir hier erkennen, da ziehen wir mal dran. Aber es ist eben hier sozusagen nicht gerechtfertigt, diese massenhafte Überwachung aller Bürger auf allen möglichen Medien und Kanälen dabei zu forcieren, weil die Ergebnisse, denke ich mal auch, die dort dabei herauskommen, sehr gering sind.
Ja. Ja, nee, der Kongress, also wie gesagt, wir haben natürlich viele Vorträge gesehen auf dem Kongress, aber im Gegensatz zu den ganzen anderen Kongressen, die ich da jetzt miterlebt habe, ist das eigentlich auch nur ein kleiner Teil, ne? Also ein kleiner Teil mit sehr viel Niveau vor allem und sehr viel, also jeden Vortrag, den ich gesehen habe, der war unheimlich professionell vorgetragen, vorbereitet, muss ich ehrlich sagen. Ne? Auch wenn es so ein Entertainment-Thema war mit diesen Smart Toilets, den nenne ich es jetzt mal. Also das hat teilweise andere Republika-Vorträge um Längen geschlagen, ne? Also in der Vortragsweise, in der Vorbereitung, in der Darstellung etc. Aber wie gesagt, da einfach mal lang zu gehen, an die Tische zu gucken, was passiert da, das fand ich unheimlich interessant. Und natürlich wir als Podcaster waren natürlich aber auch viel im sogenannten Sendezentrum. Ne? Die Metaebene rund um Tim Pritlove hat auch, ich glaube, jetzt zum dritten Mal oder zum zweiten Mal auf dem Kongress ein sogenanntes Sendezentrum eingerichtet. Gibt es verschiedene Live-Sendungen, aber neben den Live-Sendungen gibt es auch viele Tische, an denen man sich setzen kann und wo man sich zu verschiedenen Themen, Podcast-Themen austauschen kann, mal die Leute kennenlernen kann. Was wir auch gemacht haben.
Triff deine Experten vielleicht nochmal ganz kurz. Ja. Das Sendezentrum also jetzt nicht im Sinne von Radio oder Fernsehen, sondern hier dediziert eben für das Podcast-Thema, ja, dem wir hier auch von uns nachgehen und hier sozusagen auch alle fähigen Programmierer, Audiotechniker vor Ort, die sich hier einen Namen gemacht haben, die das Thema inhaltlich, aber auch vor allem technisch voranbringen. Und das haben wir natürlich auch genutzt. Wir haben zum einen, was unsere Aufnahmesoftware angeht, noch mit dem Ralf Stockmann sprechen können, der sich also hier um die Reaper-Aufnahmesoftware sehr verdient gemacht hat, hier ein eigenes Plugin oder eine Erweiterung gebaut hat, die das Podcasten optimiert. Und der es uns auch ermöglicht hat, heute hier per Skype sozusagen unseren ersten Podcast mal aufzunehmen. Ja. Aber auch natürlich viele interessante Menschen dort noch getroffen, die eben auch Podcasts produzieren.
Ja, aber da nochmal vielen Dank an Ralf Stockmann, der trotz Sendestress rund um Technik und Beamer und etc. sich trotzdem die Zeit genommen hat, so vermeintlich triviale Probleme wie die Skype N-1-Schalte, wie man das nennt, wieder bei uns in den Gang zu bekommen. Ne? Also da echt nochmal vielen Dank. Das sehe ich nicht als selbstverständlich an. An so einem Tag, wo man ganz normal regulär Schicht schiebt als Helfer, um das so ein bisschen am Laufen zu halten im Sendezentrum, sich dann auch noch für so zwei Kollegen da die Zeit zu nehmen, war bestimmt locker eine halbe, dreiviertel Stunde, die er da an Zeit nochmal investiert hat. Und da auch nochmal vielen Dank, dass wir dann schon ein paar Tage vorab das 1.2-Release von Ultraschall noch freigeschaltet bekommen haben, damit wir halt einfach wenig Probleme haben beim Podcasten. Und ich meine, ganz klar, es hat ja auch sogar schon funktioniert. Das Ganze ist jetzt so einfach, dass wir uns einfach hier hinsetzen können, jeder für sich zu Hause, mit wenig Vorbereitungszeit und wir können einfach einen Podcast aufnehmen. Also da nochmal vielen, vielen Dank.
Und wir haben noch getroffen den Kollegen vom Staatsbürgerkunde-Podcast.
Ja, den Martin Fischer, genau, auch auf Twitter als @ostcenter unterwegs. Genau, der macht diesen Podcast Staatsbürgerkunde. Für die, die es nicht kennen, Staatsbürgerkunde, nur ganz kurz, erzählt so ein bisschen aus der DDR-Zeit, und zwar aus der Perspektive einer Familie, die kurz vor der Wende auch per Ausreiseantrag in den Westen ausgereist ist, schrecklich geflüchtet ist, und dort wird aus dem DDR-Leben, also aus dem alltäglichen DDR-Leben berichtet. Was der Martin Fischer in der letzten Zeit auch gemacht hat, ist, sich Interviewpartner zu suchen, um verschiedene Berufsgruppen in der DDR mal vorzustellen und vor allem mit welchen Problemen, Hürden die zu kämpfen hatten, oder wie das einfach so war, ja. Und nicht nur, also DDR bestand eben nicht nur aus Bauern und Bandarbeiter, sondern hatte auch sehr viel kulturell zu bieten. Und die letzte Folge, die ich auch sehr empfehlen kann, wurde hier in Dresden aufgenommen. Und zwar in der Herkuleskeule, und wurde dort mit einer ganz bekannten Kabarettistin, wurde dann ein Interview geführt, wie damals so das Thema Kultur, Kabarett, ne? Kabarett ist natürlich auch so ein Thema bei so einem eher rigiden Staat, ne? Der auf seine Reputation, sage ich jetzt mal so positiv, sehr achtet, ist natürlich Kabarett auch sehr, sehr viel mit Vorsicht zu genießen. Und auch ja, das gab es in der DDR, und das wurde da nochmal sehr gut dargestellt. Also die Folge kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und wir hatten jetzt die Möglichkeit auf dem Kongress, den Martin Fischer, also der diesen Podcast macht, einmal wirklich näher kennenzulernen. Und ich muss sagen, ein wirklich sehr, 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 sehr netter Mensch, der sehr offen war, der sehr nett war, der wirklich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, der mal so ein bisschen so seine nächsten Entwicklungsschritte nochmal uns auch schon mal verraten hat, was er noch so machen möchte mit seinem Podcast, und war sehr angenehm.
Denke ich auch nochmal einen schönen Gruß. Er wohnt jetzt irgendwo am Bodensee, wenn ich das richtig mitbekommen
Ah,
habe.
ich glaube nicht so ganz weit unten,
Ja.
aber ich glaube irgendwie so Ludwigshafen da, also Baden-Württemberg, im Schwäbischen. Genau.
Ja, und was wir auch noch getestet haben, rund um das Thema Kongress, war zum einen mal die Plattform Airbnb, nachdem ich im Vorjahr noch das teure Radisson Hotel bewohnt habe, ja, was doch finanziell sehr ins Geld geht. Dieses Jahr dann sozusagen die Privatwohnung über die Plattform gebucht, fand ich auch mal eine gute Erfahrung. Ich habe es selber noch nie genutzt. Ich weiß, du hattest das schon im Vorfeld mal benutzt, insbesondere auf Reisen. Und ich kann es tatsächlich nur empfehlen. Also es ist immer etwas doch gemütlicheres Flair, als in so einem kleinen Hotelzimmer zu hocken. Und dort sozusagen diese Standardinfrastruktur aus Frühstücksbuffet und Hotelbar zu nutzen. Von daher ist es auch immer interessant, mal die Wohnungen anderer kennenzulernen, vielleicht auch andere Menschen kennenzulernen. Denke ich, können wir hier auch noch mal gerne empfehlen an der Stelle. Und für mich auch immer wieder cool, das Konzept von Car2Go. Hamburg hier ja sozusagen Vorreiter. Hier steht an jeder Ecke ein Car2Go-Auto.
Ja, oh, das war cool, ja. Nee, aber Airbnb, waren wir dieses Jahr im Sommer, waren wir auch in Europa so ein bisschen unterwegs und haben wirklich viel drüber gebucht. Ich kann es, also es hat alles gut funktioniert. Das Buchen, das Abrechnen, das geht alles wunderbar. Also wirklich einfacher geht's kaum. Ist wirklich alles auch transparent. Das, was ich noch für bemerkenswert oder für ein Alleinstellungsmerkmal von Airbnb finde, ist, dass die versuchen auch nicht einfach nur so ein Vermittlungsportal zu sein, wie, was weiß ich, so Fevo Direkt oder irgend so ein komisches Reiseportal, sondern die versuchen, die Kommunikation zwischen Mieter und Vermieter zu fördern. Also, dass das wirklich so eine Art Miteinander ist, dass man sich da auch wirklich mal kennenlernt, dass es nicht so ein reines Buchen ist. Das macht man natürlich meistens, aber zum Beispiel, wir hatten mal für Kanada eine Airbnb-Wohnung angemietet, und dort zum Beispiel Airbnb bietet auch so einen kostenlosen Telefondienst an. Ne? Man kann dann sich so ein Telefondate ausmachen, sagen, wir möchten heute um die Zeit mal telefonieren und uns mal kennenlernen, sagen, was wollen wir überhaupt? Wer sind wir überhaupt? Ne? Dass man da, dass das nicht so anonym ist. Und man kann sich da so ein Telefondate ausmachen. Das wird dann auch gleich in den Kalender eingetragen mit Telefonnummern, allem drum und dran. Und dann wird man um die Zeit einfach angerufen, zusammengeschaltet. Es kostet auch nichts für einen selbst. Also dass da im Prinzip die Hürde der Kommunikation und des Kennenlernens wirklich gering ist und nicht einfach nur so ein Rich-Text-Feld ist mit, was weiß ich, paar hundert Zeichen oder so und dann, ich bin der und der. Also das fand ich schon sehr cool. Ich weiß, Airbnb ist auch an der einen oder anderen Stelle nicht ganz unumstritten. Jetzt mittlerweile auch in Deutschland. Da gab es, ich glaube, die vorletzte Logbuch-Netzpolitik-Folge hat dazu das auch mal näher beleuchtet. Aber als Plattform und von der Funktionalität her muss ich sagen, Daumen hoch, das ist richtig. Ja.
Also es geht dann weniger um die Plattform selbst, die dort Probleme hat, sondern die Einnahmen, die die Vermieter dort erwirtschaften, sind natürlich einkommensteuerpflichtig. Das ist eine Einnahme aus Vermietung und Verpachtung, die natürlich auch angegeben werden muss. Und insbesondere, wenn das über eine Kreditkarte läuft, ist es natürlich auch für Finanzbehörden sehr einfach nachzuvollziehen, ob man entsprechende Einnahmen hatte oder nicht. Mhm. Und wenn man sozusagen auch häufiger vermietet, ja, also jetzt nicht nur zweimal im Jahr einen Traveler aus Indien, der da zufällig vorbeikommt, sondern wirklich dann jeden Monat regelmäßig, ist es natürlich auch ein Gewerbe. Das heißt, man müsste hier eigentlich, wenn man hier mit Gewinnerzielungsabsicht arbeitet, auch natürlich ein Gewerbe entsprechend anmelden, wie jede Pension oder wie jedes Hotel auch. Was jetzt aber eigentlich nicht das Problem der Plattform ist. Ja, das ist halt etwas, was dann jeder Vermieter wissen muss. Und ich hoffe, Airbnb weist dort auch entsprechend darauf hin, wenn du es zum Nullkostenpreis machst oder wenn du sagst, du machst die Zimmer wirklich so günstig, dass es nur ein Unkostenbeitrag ist. Ja, dass du sagst, mir geht's nur darum, mal Leute aus der Welt kennenzulernen, mal Leute, die wirklich aus Asien kommen oder von wirklich sonst woher und mit denen mal zu quatschen und bietest denen wirklich für 15 Euro die Nacht ein Bett an, mit Dusche und Küchenbenutzung und sowas, ja. Da kann man ja keinen Gewinn rausschlagen. Dann ist das okay, aber so günstig habe ich jetzt doch keine Zimmer dort gesehen. Da muss man dann natürlich entsprechend aufpassen.
Aber von der Plattform her ist das schon groß. Ja. Jetzt harter Themenwechsel. Ich habe gerade nebenbei, ich gebe es zu, in meine Mails mal geguckt und du hast mir über Netflix eine Serie empfohlen. Helix. Ja. Erzähl doch mal.
Helix.
Du hast es beschrieben mit einer Art Virus-Outbreak-Zombie-Serie.
Ich habe mich ja überhaupt erst mal gefreut, dass ich auf Netflix die Recommendation-Funktion jetzt nutzen kann. Geht also jetzt, seit ich von Chrome zu Safari-Browser gewechselt bin. Und Helix ist eine Serie, die, also ich bin eigentlich sehr serienkritisch. Viele mir empfohlene Serien, die schaue ich mir dann ein, zwei Folgen an und lege sie wieder beiseite. Helix ist aber tatsächlich dadurch spannend, dass es, sagen wir mal, wie bei Heroes sehr gut darstellt, dass jede Rolle, jede Person, jeder Mensch zugleich gut und böse ist. Also es gibt nicht so diesen einen Bösen und den einen Guten, sodass man diesen Kampf gut gegen böse eben immer nachvollziehen kann und sich für eine Partei entscheidet, sondern dass das im Verlauf der Geschichte auch mal wechselt. Ja. Mhm. Und das macht es also für mich eigentlich ziemlich spannend. Und das Ganze spielt sozusagen irgendwo in der Arktis, in so einer Forschungsstation. Du siehst also in der ersten Folge, wie sozusagen die Seuchenbehörde losgeschickt wird mit zwei Hubschraubern. Geht dort also um einen Virenausbruch, der dort eingedämmt werden soll. Und die treffen dann also dort auf noch die verbliebenen Wissenschaftler und Überlebenden. Und zum Beispiel ist dann auch der Bruder des Anführers dieser Seuchenbehörde mit dabei. Nein. Aber es spielt sozusagen alles in einem geschlossenen Gebäude zunächst. Ist also sehr spannend. Es legt jetzt also auch, wie eben typisch für neuere Serien, auch ganz dediziert kurze Punkte, wo du wirklich denkst, das war jetzt sehr erschreckend oder das war jetzt sehr überwältigend oder eine ziemlich krasse Szene, und verfolgt dann über drei Episoden wieder eher so einen dialogischen Stil. Mhm. Macht es also ganz spannend. Also die typische Stil seit Breaking Bad.
Okay, also ist das jetzt schon so mit Zombies und so? Also sieht man da auch Zombies oder ist das immer nur angedeutet?
Das sind also keine Zombies, sondern das sind eben in dem Kontext wirklich Erkrankte, die man also auch so noch wahrnimmt, aber es ist eben das Aussehen und auch die Verhaltensweise erinnert eben doch eher an so einen Zombie-Film an der Stelle. Also wer so diese Outbreak-Filme sozusagen aus dem Kino kennt, für den ist das ein echter Tipp.
Okay.
Und wenn man ja, einmal dabei...
Also ich bin eigentlich nicht so ein Zombie-Dings. Freund, ich habe mir auch Walking Dead auch noch nicht angeschaut.
Ich auch nicht.
Obwohl das ja auch an sich ja ganz gut sein soll. Mal sehen. Ich habe jetzt aber eine andere Netflix-Serie gesehen und zwar auch schon komplett durchgeguckt, gestern fertig geworden, Marco Polo. Das ist so eine Netflix-Eigenproduktion, auch mit ganz viel Budget. Und soll so ein bisschen die Reisen und Abenteuer von Marco Polo darstellen. Und die erste Staffel ist im Prinzip spielt in der Mongolei zu Zeiten von Kublai Khan. Das ist der Enkel von Genghis Khan. Also in der Zeit ungefähr spielt das. Und stellt im Prinzip so das Leben am Hofe dieses Kublai Khans dar, mit ganzen Intrigen und Kriegen und Liebe und was weiß ich. Es ist aber auf jeden Fall eine wirklich gut gemachte Serie und vor allen Dingen hat die so coole Elemente. Also ich muss ja sagen, ich bin ja noch, also es gibt ja so dieses Kung-Fu-Film-Genre, wo man sagt, okay, man kennt zwar ein paar Jackie Chan-Filme, aber dieses Genre, das ist ja unheimlich groß, ne, dieses Kung-Fu-Genre. Und das hat ja auch ganz spezifische Stilelemente, ne, die Kung-Fu-Filme zu einem Kung-Fu-Film machen. Ne? Nicht jeder...
die Geräusche vor allem, ja.
Genau. Und so, ne, und... Das macht ja nicht alles gleich zum Kung-Fu-Film. Also ich glaube, hier die Jenny oder Ed Gafferlein, die kann das, glaube ich, könnte das jetzt besser erklären. Ich versuche es auch gar nicht. Aber Marco Polo hat auch ein paar Elemente davon, definitiv.
Also okay, es gibt ich habe so die erste Folge gesehen, nicht spoilern.
Nee, aber es gibt so, also was ich sagen kann, es gibt so richtig coole Fights, die in diesem Kung-Fu-Style sind, aber richtig cool. Also das macht richtig Spaß, dazu zu gucken. Also wenn man das so ein bisschen mag, dann ist Marco Polo auf jeden Fall ein guter Tipp. Und also es ist auch so ein guter Tipp. 10 Folgen, eine Stunde. Das ist so irgendwie, mittlerweile habe ich das Gefühl, so ein neues Standardformat, ne, dass die Folgen jetzt wirklich so eine Stunde gehen, dafür die Staffeln halt kürzer sind. Also eigentlich ist es wie so ein 10-stündiger Film. Muss man so sagen. Mit Unterbrechung.
Das klingt doch mal nach einem schönen Wochenendevent, wenn ich mal wieder hier bei Regen in Dresden sitze.
Ja.
Vielleicht ziehe ich es einmal komplett durch.
Ja, doch, kann man schaffen. Also das ist auch Gott sei Dank eine Serie, die nicht so von diesen Cliffhangern lebt, von Folge zu Folge. Aber man will schon gucken, wie es weitergeht. Und also kann ich nur empfehlen. Und großartig, Netflix Amerika hat seit 1.1. alle Friends Staffeln und Folgen.
Ich bin nicht überzeugt.
Friends, also eine wirklich großartige Serie. Und,
ist mit Sicherheit eher was für deine Frau, dass die jetzt...
Was? Ich gucke das auch.
Du guckst das auch?
Nee, Friends kann man wirklich gucken. Friends,
oh mein Gott. Okay, ich habe ja mich schon bei Lost verweigert. Na, ich schaue auf jeden Fall.
Ja, den Vergleich sollte man jetzt nicht ziehen, aber...
Erst Marco Polo.
Ja, nee, Marco Polo sollst du auf jeden Fall gucken, definitiv.
Und dann auch gleich noch 2 Filmtipps. Das eine ist ein sehr cooler Film, wo man in der Zukunft einen älteren Mann sieht, der sozusagen der letzte Sterbliche ist, der überhaupt noch auf der Welt lebt. Der Film heißt Mr. Nobody. Und so ein bisschen auch von den Rückblenden lebt, ja. Also man schaut hier auf das Leben des ältesten Menschen, der sozusagen sterblich ist, zurück. Und das ist sehr interessant gemacht. Also die Machart ist ja immer wie Forrest Gump, wo man so in einer Erzählerperspektive dann zurückschaut. Ein sehr gut gemachter Film, werde ich dir nachher auch nochmal bei Netflix schicken. Und der zweite, den man sich unbedingt mal anschauen sollte, ist Snowpiercer, der ein bisschen wie zunächst so ein ganz normaler Film beginnt. Man sieht Menschen in einem Zugwaggon, die sich um ganz viele Sorgen und Probleme Gedanken machen, die unter einer Diktatur scheinbar leben und man sozusagen über den Film viele Perspektiven der menschlichen Existenz immer wieder abgebildet in einem anderen Zugabteil wieder sieht. Mhm. Ja, also die ganze Welt in einem Zug. Das ist eigentlich auch noch mal ein Filmtipp, den ich von 2014 noch habe.
Na gut.
Haben wir noch Themen?
Wir hatten noch ein bisschen was, ne?
Ich schaue mal ganz schnell, ob mir noch was einfällt. Wir hatten noch ein Thema, was ich auch gerne noch mal als Blogpost verarbeiten werde. Das ist das ganze Thema rund um unseren Arbeitgeber. Daher an der Stelle der Hinweis, nein, wir machen keine Affiliate-Werbung, wir bekommen kein Geld. Aber manche Services sind doch zu gut, um sie hier mal unerwähnt zu lassen. Wir arbeiten also beide bei der Post. Ich denke, das wissen auch all unsere Hörer. Und ich bin seit anderthalb Jahren Nutzer eines Paketkastens. Das ist also ein überdimensional großer Brief-Paketkasten draußen in meinem Garten. Ja, passen von der Größe her, muss man sich vorstellen, wie drei übereinander gestapelte Bierkästen. Und man kann hier sowohl Pakete empfangen als auch versenden. Und das schafft natürlich ganz neue Möglichkeiten, zum Beispiel mit allyouneed.com, der Supermarkt im Internet.
Von wem ist der nochmal?
Auch von der Deutschen Post.
Was? Ja,
DHL, genau.
Ja.
Den ich mittlerweile sehr gerne nutze, also nicht für den Einkauf von frischen Sachen, Bäckerwaren oder Fleisch oder Obst, Gemüse, aber so dieser ganze Alltagskram wie Waschmittel, Zucker, Salz, also alles, wo ich mir als Autoloser eher mal für einen vierteljährlichen Einkauf eher ein Auto nehmen würde, um einen Großeinkauf zu machen, den kann ich mir damit sozusagen sparen und lasse mir das alles nach Hause schicken. Und der zweite Tipp hier auch dazu ist Marley Spoon. Ist gerade auch aus einer Reihe von Anbietern, die sozusagen Rezepte im Internet veröffentlichen und dann auch gleich die entsprechenden Produkte dazu zur Verfügung stellen. Mhm. Ja, also ich habe es mal getestet schon mit auch mit frischen Lebensmitteln. Marley Spoon zeichnet sich aus meiner Sicht noch dadurch aus, dass die Auswahl der Lebensmittel also nicht Supermarktniveau ist, sondern besser, also eher so Restaurantniveau.
Okay. Also
sehr frisches Fleisch, sehr gutes Gemüse und ja, macht also definitiv Spaß, dort einzukaufen.
Ja, naja, du hast ja auch schon diverse Male gekocht.
Ja.
Und verinstagrammt.
Im Internet zu bewundern, ganz genau.
Ich bin ja mal gespannt auf deine erste Marley Spoon-Einladung.
Sehr gern.
Können wir gerne machen. Nee, aber das mit dem Paketkasten ist schon eine coole Sache und ich bin ja da auch noch dran. Hier das bei mir in der Wohnung oder vor dem Haus noch aufstellen lassen zu können. Gerade so als junge Familie, wo man wirklich auch viel bestellt. Und gerade mit dem Amazon Prime Abo sich einfach auch viel so Kleinkrams bestellt und jedes Mal immer zum Nachbarn stiefeln muss. Also ich muss gleich sagen, wir haben ja sehr nette Nachbarn und die machen das auch immer, aber bestes Beispiel, ich hatte mir jetzt tatsächlich so ein kleines Weihnachtsgeschenk gemacht. Wir hatten uns eine neue Spiegelreflexkamera gekauft. Die wurde dann auch beim Nachbarn abgegeben, die weil wir einfach nicht da waren gerade. Und der Nachbar war einfach mal anderthalb Tage weg.
Das kenne ich. Ich hatte das in Jena in meiner alten Wohnung. Dort wurde alles immer in einem Steuerbüro abgegeben, wo das Büro aber nur von 9 bis 16 Uhr besetzt war. Das heißt, als normaler Arbeitnehmer,
du hast deine Pakete nie bekommen.
Hast du keine Chance, die abzuholen. Ich habe denen dann immer Zettel rein, die sollen es einfach vor die Tür stellen und ich hole es mir dann. Aber das ist ja auch nicht ganz korrekt. Und von daher ist der Paketkasten eine wirklich sehr nette Alternative. Ja. Man schaut in das Zalando-Paket, die Hose ist wieder zu eng, einfach wieder zurück in das Paket, rausgestellt, Abholauftrag gratis und dann wird das Ganze wieder abgeholt. Sehr nett.
Ja, die Retoure, glaube ich, ne? Das ist sehr,
ja.
Sehr bequem.
Ansonsten denke ich, testen. Und es gibt viele nette kleine Services auch der Deutschen Post außerhalb der Brief- und Paketbeförderung. Wir werden im Blog auch nochmal darüber
sprechen. Genau.
Tja, Stefan, dann hast du noch ein Thema mitgebracht. Und zwar Elternblog.
Oh ja. Ja, ich bin ja habe eine kleine Familie, genau, mit so einem kleinen zweijährigen Sohn. Und jetzt im Februar ist auch noch mal Nachwuchs dran. Also die Familie wird ein Stückchen größer. Und man schaut natürlich auch immer, gerade als Blogger, gibt es natürlich viele Elternblogs, die quasi auch über die Themen schreiben, über die man sich selber auch so Gedanken macht, wo man auch die gleichen Fragen stellt und oder sich da auch versucht, eine Antwort zu geben. Auch zu Fragen, wo man sagt, ich glaube, oder wo man denkt, ist man da allein mit solchen Fragen. Also da gibt es also eine unheimlich große Elternblog-Landschaft, die auch ganz unterschiedlich ist. Also es gibt auch ein, zwei Podcasts, die es dazu gibt. Aber ich glaube, an der Stelle zu diesem Thema ist so ein Eltern, also zu diesem, ich bin jetzt Vater oder Mutter oder wir sind jetzt Eltern geworden, bietet sich so ein Blog eher an.
Worüber wird da so berichtet, um Krankheiten das, oder um Umgang oder Erziehungsthemen oder?
Also ganz, ganz unterschiedlich. Also ich habe einen so einen ganz favorisierten Blog, und zwar geborgen-wachsen.de. Das ist von einer Hebamme, einer freiberuflichen Hebamme, deren Mann zufällig der @Leitmedium auf Twitter ist. Also der Kaspar Merau ist das, glaube ich, genau. Sie ist auch auf Twitter unterwegs als Frau Merau. Und sie haben auch einen zweijährigen Sohn, der so wie in unserem Alter ist, noch eine etwas ältere Tochter ist. Und sie ist sehr stark im Thema Attached Parenting unterwegs. Das ist so ein Konzept, sage ich jetzt mal, wie man an bestimmte Themen rangehen kann in der Elternschaft, um gewisses Selbstbewusstsein zu schaffen. Denn was ich total unterschätzt habe, ist, wenn man Eltern wird, ist, wie viele Ratschläge man bekommt. Ne, von Freunden, Bekannten, Eltern, Großeltern. Du musst das so machen. Und lass das Kind ruhig mal schreien. Das muss mal schreien. Ne? Das müssen die auch mal lernen. Und oder das ist gut für die Lungen, wenn die so viel schreien. Oder man muss auch mal konsequent sein und das mal nicht geben. Und also so, ne? Solche Ratschläge.
Solche Weisheiten, wo man schon raushört, das entbehrt eigentlich jeder Grundlage. Es ist einfach nur oft die einfachste Lösung. Ja, mach doch mal einfach mal nicht, so Hausarztprinzip. Wenn es nächste Woche immer noch da ist, dann gucken wir es uns nochmal genauer
an. Ja, es ist also nichts, würde ich jetzt nicht sagen, aber diese Attached Parenting, übersetzt ist es eigentlich so ein bedarfsorientiertes Elterndasein. Erziehen möchte ich eigentlich gar nicht sagen, sondern so ein bedarfsorientiertes, sondern immer das, wenn das Kind etwas ausdrückt, etwas haben zu wollen, dann sollte man es ihm auch geben. Ne? Man sollte dann natürlich, ist auch da, ist eine Gratwanderung, man sollte sich jetzt nicht bis zur Selbstaufgabe dem Kinde verschreiben. Aber gerade zu dem Thema mit dem Stillen, ne? Also dieses Dogma, man muss nach 6 Monaten aufhören zu stillen und preisgeben, entbehrt eigentlich auch keiner medizinischen Grundlage. Ne? Es ist halt einfach für viele einfacher, ne? Weil man nicht mehr so stark dran gebunden ist an die Mahlzeiten oder an das Hungergefühl des Kindes, ne? Dass man dann da sein muss als Frau. Ja, sondern dass man da eben so Fläschchen hat, dann kann man das Kind auch ja ruhig mal irgendwie abgeben, in eine Betreuung geben. Es ist ja dann trotzdem versorgt. Das ist so, ich glaube, damit hat es auch angefangen, mit diesem Attached Parenting, davon dann verschiedene Sachen auch einfach abzuleiten. Und da gibt es auch viele Bücher, und ich habe da auch schon Bücher gelesen. Und die Frau Merau oder dieses geborgenes Wachsen blockt im Prinzip so alltäglich über dies, also nach den Ansätzen, ne, von diesem Attached Parenting. Und die macht das immer so, zum Beispiel, das nennt sich immer das Wochenende in Bildern. Das finde ich eigentlich immer ganz schön. Dann immer so das Wochenende in ein, zwei Bildern dargestellt und dann immer so zwei, drei Sätze. Wirklich ganz alltäglich. Aber in Summe ergibt dann dieser Blogpost wirklich, wie geht man mit verschiedenen Problemstellungen, Fragestellungen als Eltern um? Wie ist das vor allen Dingen, wenn man zwei Kinder hat und das eine mal wirklich mehr Aufmerksamkeit braucht, das andere aber auch? Man kann sich ja auch nicht zerreißen. Ne? Auch wenn man sehr bedürfnisorientiert seine Kinder da erziehen möchte, geht das natürlich auch nicht. Ne? Wie macht
also
man so?
Auch als Eltern hast du ja dann durchaus das Recht auch auf deinen normalen Schlaf und auf auch mal Ruhe und Zeit für dich und am Ende ja auch auf Hobbys. Und ja, man muss sich ja auch selbst in der Zeit noch irgendwie weiterpflegen. Es ist ja jetzt nicht nur ein paar Wochen, ja, die man mal überbrückt, sondern es ist ja wirklich ein gemeinsames Leben.
Ja, genau. Und das finde ich da eigentlich sehr schön. Also ich, wie gesagt, ich habe noch ein paar andere Elternblogs noch im Feed, aber der ist da wirklich so am fortschrittlichsten, finde ich.
Sehr schön, schaue ich gerne mal rein. Den werde ich hier auch mit verlinken an der Stelle. Was war so der beste Tipp?
Oh, schwierig. Der beste Tipp ist, ja, doch, fand ich ganz gut. Wenn das Wetter schlecht ist, was kann man drinnen so machen mit Kindern?
Ja. Das heißt nicht Fernsehen, genau. Was wird da so vorgeschlagen?
Na, man kann sich aus Pappkartons und Klopapier oder hier aus diesem, von den Küchenpapierrollen, diese langen Papprohren, kann man sich eine coole Murmelbahn bauen zum Beispiel.
Na, cool. Ja.
Und dass man das auch vor allem mit den Kindern macht. Ne?
Und nicht selber baut und dann erwartet, dass sie schön damit spielen.
Genau. Genau.
Das ist am wichtigsten.
Und es geht auch nicht darum, dass da am Ende eine fertige Murmelbahn rauskommt.
Sehr schön.
Da muss man sich als Erwachsener immer wieder zu zwingen. Dass man nicht so ergebnisorientiert an die Sachen reingeht.
Zu alphawellig. Sehr schön. Hast du noch Themen?
Haben ja, was kriegst du denn eigentlich da Schönes? Wir sind, wie gesagt, wir machen das ja heute aus der Ferne und ich sehe ja eigentlich ja nur dein großes Mikro im Gesicht.
Bei mir gibt es heute Brennnesseltee.
Was?
Das war Zufall. Ich wusste ja nicht, wann du anrufst. Von daher war es zufällig ein Brennnesseltee. Was hast du Schönes?
Ich trinke heute mal Rotwein. Ich habe mal wieder eine Flasche Rotwein aufgemacht, weil wir haben heute Knut gefeiert. Wir haben heute den Weihnachtsbaum aus der Wohnung verbannt. Und da musste ich noch so verschiedene Weihnachtsdeko etc. in den Keller bringen und bin dann über eine Weinkiste gefallen, gestolpert, je nachdem. Und habe gesehen, dass ich noch 2010er italienischen Rotwein habe, den ich von meinem Onkel mal bekommen habe.
Wie heißt er denn? Dann können wir ihn ja mal pluggen.
Ich habe schon unter Coffee Clash getwittert. Das ist ein Barbera di Alba. Alba ist eine Stadt im Piemont, ne? Also Nordwestitalien oder Westitalien, je nachdem. Und Piemont ist ja bekannt als bekanntes Weinbaugebiet für Barolo. Das ist ja der König unter den Weinen oder der Wein der Könige. nee, aber es ist wirklich ein ganz bekanntes Weinbaugebiet. Und das hier ist ein sogenannter Barbera aus dem Jahr 2010. Und da habe ich gedacht, Mensch, den kannst du ruhig mal aufmachen.
Wie schmeckt er denn?
Wollte ich gerade sagen, wie schmeckt der denn? Also es ist ein sehr beeriger Rotwein mit so einer leichten Johannisbeernote. Also man schmeckt wirklich so eine, also wenn man mal so ein, ich mache jetzt mal so ein, wenn man das macht, dann ist so ein bisschen Johannisbeere, Brombeere im Geschmack. Und der ist auch wirklich schön, der hat jetzt so ein bisschen Raumtemperatur bekommen. Habe den heute späten Nachmittag aufgemacht, habe mir jetzt so ein Glas oder schon ja, das zweite Glas eingeschenkt und er hat jetzt so ein bisschen Temperatur und ein bisschen Sauerstoff bekommen. Und jetzt kommt immer schön diese Johannisbeere, die kommt immer mehr raus. Also wirklich, ich habe auch nur noch zwei Flaschen von diesem Jahrgang. Also da müssen wir mal. Müssen wir uns mal ranhalten.
Am besten hinfahren, wolltest du sagen.
Das ich auch, ja.
Jetzt tatsächlich auch zu Weihnachten noch bekommen von meinem Bruder eine Flasche Weißwein, und zwar einen Saale Unstrut. Mhm. Tatsächlich aus Jena. Kommen ja beide mehr oder weniger aus Jena.
Unstrut oder Unstrut?
Unstrut, aber in Thüringen sagt man Unstrut. Und bin sehr gespannt. Es gibt also nur einen tatsächlich Weinberg, der dann den Wein auch selbst weiterverarbeitet und damit sozusagen der konkret auch sich Weißwein aus Jena nennen darf sozusagen. Und den würde ich dann vielleicht zum nächsten Podcast mal mit aufmachen. Vielleicht schaffen wir es auch mal zusammen wieder aufzunehmen. Mhm.
Ja, ich hoffe ja auch, dass unsere Frequenz sich jetzt durch diese funktionierende Skype-Schaltung erhöhen wird, unsere Podcast-Frequenz. Ja. Unsere Fans wird es freuen.
Alle beide. Ja, von daher denke ich, 50 Minuten ist auch eine gute Zeit. Machen wir lieber noch mal ein. Ich würde allen eine schöne Woche wünschen. Die Weihnachtsferien sind hiermit beendet. Und von daher allen noch mal ein schönes Jahr 2015. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, Stefan. Yeah.